Sehr geehrte Gottesdienstbesucher, liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus. Sicherlich kennen Sie diesen Ausspruch, das steht wie ein Berg vor mir. Hinter einer solchen Aussage verbirgt sich häufig etwas, wovor der Mensch Angst hat. Etwas, was vor ihm liegt, was aber bedrohlich auf ihn wirkt. Verunsicherung geht davon aus. Vielleicht haben Sie diese Redewendung an der einen oder anderen Stelle auch schon einmal in dieser Weise gebraucht. Da war das vielleicht für euch, die Schüler oder die Älteren waren ja auch mal Schüler, die Mathematikarbeit am nächsten Tag. Wie ein Berg steht sie vor mir. Für den anderen war es die vielleicht bevorstehende Operation, die Diagnose einer schweren, eventuell sogar unheilbaren Krankheit. Sie kann genauso sich in belastender Enge ausdrücken wie das Unverstandensein in Partnerschaft und Ehe. Der bedrohte Arbeitsplatz, eine bevorstehende, vielleicht abzusehend schwierige Geburt, finanzielle Belastungen, eine zerbrochene Freundschaft, der Verlust des Ehepartners. Vieles, vieles kann zu einem scheinbar unüberwindbaren Berg werden. Der Psalm 121, den wir schon in der Schriftlesung hörten, er zeigt eine solche Situation auf und weist auf vier Schritte hin, die uns helfen können, in solchen oder mit solchen Situationen sinnvoll umzugehen. Ich möchte Ihnen noch einmal den Text lesen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wenn Sie jetzt genau hinhören, dann merken Sie, dass sich jetzt jemand anders einschaltet in diesen Text. Wenn bisher der Beter selbst gesprochen hat, spricht jetzt jemand zu ihm. Und er sagt, Vers 3, er, nämlich dieser Gott, wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, der schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond in der Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Wir können uns vorstellen, dass der letzte Teil des Psalmes von einem Hausältesten oder Sippenältesten gesprochen wurde. Der Psalm ist ein Wallfahrtslied, ein Lied also, das die Pilger auf dem Weg zu ihrem Wallfahrtsort, zu einem der großen Feste in Jerusalem, gesungen haben. In ihm drückt sich eine ganz besondere Situation aus. Er schildert das konkrete Erleben eines Mannes, der sich zu einem dieser hervorragenden, schönen Feste aufmachen will, aber auch um die Gefahren weiß, die es auf dieser Reise zu bewerkstelligen gibt. Die Freude auf das vor ihm liegende Fest wird getrübt von nicht unbegründeten Ängsten. So manch ein Wallfahrer aus dem Dorf, aus der Stadt, ist schon unterwegs von Dieben und Wegelagerern überfallen worden oder gar seines Lebens beraubt. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter zeigt eine ähnliche Situation auf, wo einer unter die Räuber gekommen war. Und so baut sich die Sorge um den Weg und die Gefahren, die da auf ihn lauern, vor diesem Mann immer mehr zu einem belastenden Berg auf. Ich weiß nicht, was heute Morgen vor Ihnen wie ein Berg steht. was vielleicht in dieser Woche auf sie wartet und sie schon darum wissen und Angst davor haben. Ich wünschte es ihnen, dass Gott ihnen heute Morgen zur Hilfe wird, dass er ihnen begegnet von seinem Wort und sie Hilfen bekommen, mit diesem belastenden Berg umzugehen, damit sich nicht die lähmende Angst auf sie legt. Vielleicht hat der Pilger sich gefragt, soll er doch lieber zu Hause bleiben? Soll er dieses Wagnis wirklich eingehen? Ist es das wert? In ihm entbrannte vielleicht ein ganz gewaltiger Kampf, wenn er an diese zerklüfteten Berge dachte, die ideale Verstecke für Wegelagerer und anderes Gesindel waren. Am liebsten würde er ja zu Hause bleiben. Am liebsten sich dieser Herausforderung erst gar nicht stellen. Wird er seine Frau, seine Kinder überhaupt wiedersehen? Ist das die Sache wert? Und dennoch, er würde auch gerne an diesem Fest teilnehmen. Er würde diese Last gerne los sein und nur die Freude haben. Aber das Leben hat oft beides. Solche, vielleicht ähnliche Gedanken sind diesem frommen Mann sicherlich durch den Kopf gegangen. Wie ging er mit dem Konflikt um? Was können wir für unsere Belange von ihm lernen? Ich denke, wer seinen Blick auf das Angstmachende richtet und darüber den lebendigen Gott verliert, aus dem Blick verliert, der ist hochgradig gefährdet. Kräfte werden lahmgelegt, Mut schwindet, Resignation oder gar Depression können sich breit machen. Und nicht mehr und nicht weniger drückt dieser erste Aufschrei des Psalmisten aus, wenn er sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Ich sehe das, was mir Angst macht. Woher wird mir Hilfe kommen? Und es ergeben sich vier wichtige Schritte, die ich kurz entfalten möchte. Erstens, das Bedrückende in Gemeinschaft aussprechen. Zweitens, sich die Größe und Allmacht Gottes vergegenwärtigen. Drittens, den Zuspruch anderer, also gläubiger Menschen, erfahren. Und das Vierte, sich segnen lassen. Zum Ersten, das Bedrückende in Gemeinschaft aussprechen. Was der Psalmist hier im Bild des Berges zusammenfasst, hat im Alltag des einzelnen Menschen ja jeweils ganz konkrete Namen. Der Beter bringt offensichtlich den Mut auf, anderen seine Not mitzuteilen. Er mutet sich anderen zu. Ich möchte Ihnen den Mut machen, sich anderen Christen zuzumuten mit dem, was belastend vor Ihnen steht. Er gibt Einblick in sein ganz persönliches inneres Erleben. Er wagt es sogar dafür, belächelt zu werden, vielleicht Unverständnis zu ernten. Doch weil er es wagt, wird ihm letztlich Hilfe zuteil. Es ist oft ja für uns schon eine ganz wesentliche Erleichterung, wenn etwas, was uns belastet, einmal ausgesprochen werden kann bei dem anderen. Es wird etwas aus uns heraus verlagert, indem wir es aussprechen. Und ich möchte Ihnen dazu Mut machen, Ihre Sorgen, das für Sie Bedrängende einem anderen anzuvertrauen. Einem, der in der Verantwortung vor Gott steht. Sprechen Sie sich aus, damit Ihre Seele entlastet wird. Wie viel Bedrückung bis hin zur Depression beruht auf mangelnder Aussprache? Wer Sorgen, wer Nöte und Ängste, wer Unverstandensein permanent unterdrückt, wird krank. Unser Beter weicht dem Bedrückenden nicht aus. Er setzt sich damit auseinander. Er stellt sich dem Angstmachenden und teilt es anderen mit, um es zu teilen. Würde dieser erste Schritt nicht erfolgen, könnten die anderen nicht stattfinden. Er, der besorgt und ängstlich ist, gibt der Gemeinschaft eine Chance, sich zu bewähren. Und weil er das tut, erlebt er die ermutigende Kraft der Gemeinschaft der Gläubigen. Doch bevor sich noch ein anderer zu Wort meldet, bevor die Gemeinschaft quasi reagieren kann, zeigt uns der Text einen zweiten hilfreichen Schritt, den wir selbst in solchen Situationen nachvollziehen können. Zweitens, sich die Größe und Allmacht Gottes vergegenwärtigen. Sicher, das setzt Denkarbeit und Dankarbeit voraus. Wir Menschen verlieren so schnell die Größe Gottes aus dem Blickfeld. Ich möchte einen Text zitieren aus einem Buch von Sabine Nägeli. Sie schreibt, wir besitzen eine fast grenzenlose Fähigkeit, Erfahrungen, die wir mit Gott machten, nachträglich in Frage zu stellen, zu entkräften und zu vernichtigen. Darum ist es notwendig, das Geschenkte in den schützenden Raum der Dankbarkeit hinüberzuretten. Ihr Lieben, je mehr der lebendige Gott unserer Wahrnehmung entschwindet, desto eisiger greift die nackte Angst nach uns. Wahrnehmung Gottes beinhaltet ja auch das Wörtchen nehmen, etwas, was wahr ist, was da ist, annehmen, sich aneignen. Und es ist wichtig, dass wir uns aneignen, dass der lebendige Gott gegenwärtig ist, dass wir es uns zu eigen machen. Und dabei ist es wichtig, dass wir einander Anteil geben an den großartigen Erfahrungen mit unserem Gott. Darf ich Sie einmal fragen, ob Sie wissen, was Ihr Nachbar, der jetzt neben Ihnen sitzt, mit Gott schon erlebt hat? Es wäre interessant, die Zeit jetzt zu nutzen, darüber nachzudenken, mal nachzufragen, was hast du, was haben Sie mit Gott erlebt, vielleicht jetzt in der letzten Woche? Nicht vor 20, 30 Jahren. Es wäre ein schäbiger Gott, der seine Erfahrung nur einmal im Leben schenkt. Nein, täglich sollten wir ihn erfahren und wir sollten uns täglich Anteil geben an dem, was wir mit diesem Gott erleben. Haben wir ein Bewusstsein für die Größe und die Herrlichkeit, die Allmacht Gottes? Wenn nicht, denken Sie dem einmal nach. Versuchen Sie, Gott in seiner Größe ganz neu in den Blick zu bekommen und dafür dankbar zu werden. So retten Sie das, was Sie erfahren haben, durch die Dankbarkeit hinein in Ihr Leben. Wovon lassen wir uns mehr beeindrucken? Von dem, was da bedrohlich vor uns steht, oder von dem lebendigen Auferstandenen? Was nimmt uns gefangen? Haftet unser Blick auf dem allmächtigen Gott oder auf dem, was wie ein Berg vor uns steht? Entsprechend gehemmt und gelähmt oder befreit werden wir leben können. Es gibt leider so etwas in unserem Menschsein, dass ich die Faszination des Bösen bezeichne. Und wo sie Raum gewinnt, verlieren wir den Halt. Wer aber an Gott fasziniert ist, da die Faszination am Bösen, am Bedrohlichen wenig Raum. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieser Mensch blickt nicht mehr auf das, was bedrohlich vor ihm steht, sondern er schaut auf über das Bedrohliche hinweg und sieht, da ist doch der Schöpfer, der auch die Berge gemacht hat, der auch das Bedrohliche zugelassen hat und der den Überblick behält. Er legt sich keine Scheuklappen an. Er sagt nicht einfach, nein, das Bedrohliche ist nicht mehr da, ich will es nicht mehr sehen. Doch, das ist da, aber er weiß, wo er sich hinwendet in dem Ganzen und was ihm hilft. Und dabei überwindet er seine Angst. Lähmung wird beseitigt. So heißt es übrigens im Psalm 23, diesem ganz bekannten Psalm Davids in Vers 4 wörtlich übersetzt, und ob ich schon wanderte im Tal der Todesschatten, im Tal der Vorschattung des Todes, und Leben ist immer eine Wanderung im Tal der Vorschattung des Todes, so bist du doch bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Und Jesus, er hat das aufgegriffen und noch einmal ganz verstärkt. Wir sagen so gerne, ich bin Matthäus am Letzten. Ihr Lieben, wenn Sie sagen, ich bin Matthäus am Letzten, da sind Sie an der besten Stelle. Matthäus am Schluss, da steht nämlich von Jesus: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an das Ende der Welt. Es wird keinen Tag in deinem Leben als Christ geben, wo der Herr Jesus nicht bei dir ist. Bist du dir dessen bewusst? Oder hast du das vielleicht aus dem Blickfeld verloren? Jesus ist da. Heute, hier im Gottesdienst, aber auch nachher, wenn wir hinausgehen. Er begleitet dich auch in die Situation, die heute, die für diese Woche wie ein Berg vor dir steht. Erstens das Bedrückende in Gemeinschaft aussprechen. Zweitens sich die Größe und Allmacht Gottes vergegenwärtigen. Drittens den Zuspruch anderer erfahren. Sie erinnern sich daran, da schaltet sich einer ins Gespräch ein. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Das ist Zuspruch. Auch einer, der mit Gott lebt, der seine Erfahrungen gemacht hat, der von seinem Glauben und seiner Glaubenserfahrung mitteilt. Sein Gegenüber redet den Berg nicht in billiger Weise weg. Er sagt nicht einfach, das siehst du alles nur zu schwarz, oder so auf die Schulter klopfen und sagen, Kopf hoch, das wird schon wieder. Nein, das ist begründeter Trost. Das ist Lebenserfahrung, die mitgeteilt wird. Der Sendende versichert ihn des Beistandes Gottes. Du wirst nicht allein sein mit all dem Bedrohenden. Der, der zu dir steht, steht auch zu dir bei Tag und bei Nacht. Er lässt deinen Fuß nicht wanken. Und der dich behütet, der schläft und schlummert nicht. Ich schlief neulich beim Hören der Nachrichten ein. Das passiert uns bei Gott nicht. Bei mir kann es passieren, dass ich auch in einem Gespräch, obwohl ich Berater bin, nicht konzentriert zuhöre. Bei Gott nicht. Gott unterliegt nicht diesen Schwächen, er ist immer ganz Ohr. Und in dreifacher Weise wird Gottes aktive Gegenwart ausgedrückt. Er ist dein Hüter. Das heißt, du musst nicht in Anspannung leben, weil er für dich auf der Hut ist. Er ist dir Schatten. Das heißt, du brauchst die Hitze des Gefechts, der Auseinandersetzung nicht zu fürchten, weil Gott dir die Beschattung gibt, den Raum, in dem du zur Ruhe kommen kannst. Er steht dir zur Seite, ist also Beistand. Das heißt, Isolation und Einsamkeit können dich nicht erreichen, weil er, der lebendige Gott, immer in deiner Nähe ist. Das sind keine leeren Floskeln. Dahinter stehen die Erfahrungen, die der gläubige Mensch gemacht hat und die er dem anderen in seiner Anfechtung zuspricht. Echte geistliche Bruderschaft macht eigene Erfahrungen mit Gott anderen zugänglich. Sie bleiben nicht Privatbesitz. Erfahrungsaustausch über die empfangenen Wohltaten Gottes kann geradezu zu der Grundlage, zu dem Mittel gegen Anfechtung werden. Und nur Menschen, die Dank und Anbetung praktizieren, können solche Ermutiger sein. Ist Gemeinde Jesu vielleicht manches Mal so kraftlos und entmutigend, weil sie sich mehr über die Berge unterhält, als über den, der über den Bergen steht? Wer fassen kann, dass der lebendige Gott, der Schöpfer des Universums, immer noch auf dem Plan ist, dem wächst eine heilige Gelassenheit zu. Wer weiß, dass Gott sich um den einzelnen Menschen kümmert, um dein ganz persönliches Leben, der wird in diesem Leben nicht dem Chaos ausgeliefert sein. Und daraus wächst uns Mut zum Leben zu. Ich möchte nochmal die drei Schritte wiederholen. Erstens, das Bedrückende in Gemeinschaft aussprechen. Zweitens, sich die Größe und Allmacht Gottes vergegenwärtigen. Drittens, den Zuspruch anderer erfahren. Und viertens und letztens, sich segnen lassen. Unter diesem Stichwort, sich segnen lassen, muss ich über ein eher dunkles Kapitel in der evangelischen Dogmatik reden. Segnen wurde im Laufe der Kirchengeschichte auf wenige herausragende Ereignisse im Leben reduziert. Am Ende des Gottesdienstes wirkt der Segen häufig oder weckt er den Eindruck, einfach die religiöse Abschlussformel zu sein, wie man sonst auf Wiedersehen vielleicht sagt. Andererseits wurde Segnen auch oft missbraucht, was wiederum dazu beiträgt, dass eine Unsicherheit aufgekommen ist, wie wir mit dem Segnen umzugehen haben. Ich jedenfalls stelle häufig eine große Unsicherheit unter Christen fest, wer denn eigentlich nun segnen darf, wann man segnen soll und wie Segnen zu geschehen ist. Ich kann auf diese verschiedenen Punkte heute nicht im Detail eingehen. Aber ich möchte sagen, Segnen ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir den Sinn, Zweck und auch den Inhalt des Segnens begreifen, des Segens begreifen. Wissen wir, dass Segnen mehr ist als eine bloße Formel? Segen, das ist Kraft Gottes, die die destruktiven Mächte in dieser Welt lahmlegt und Konstruktives entfaltet. Der Segnende stellt den oder das zu Segnende unter die Beschlagnahmung Gottes. Er richtet den Anspruch, den Gott an einen Menschen hat, an diesen Menschen aus. Segnen ist etwas vom Machtvollsten, das es in dieser Welt gibt. Deshalb setzt Jesus das Segnen auch dort ein, wo Feindschaft zwischen Menschen besteht, und gibt uns da den Auftrag zu segnen. Der Segnende ist quasi aktiv am Heils- und Heilhandeln Gottes beteiligt. Im Neuen Testament werden die Gläubigen sogar aufgerufen, ihre Feinde zu segnen. Dazu gehört allerdings eine große geistliche Reife. Wer seinen Feind segnet, der verzichtet auf Rache und Vergeltung. Er gibt positiven, wohlwollenden und wohltuenden Kräften und Gedanken Raum. Und segnen bedeutet bereits im Hebräischen mit heilvoller Kraft begaben, wobei Gott der heilvoll Handelnde im Handeln des segnenden Menschen ist. Das darf nicht übersehen werden. Der Segnende legt quasi den Namen Gottes als Anspruch und als Zuspruch auf einen Menschen. Und so lautet der bekannte aaronitische Segen: Es segne dich, Jahwe, und er behüte dich. Es lasse leuchten, Jahwe, sein Angesicht zu dir. Das heißt, er kehre dir nicht den Rücken zu, sondern sei dir freundlich gesonnen und sei mit dir gnädig. Es erhebe, Jahwe, sein Angesicht zu dir hin und lege auf dich Heil. Ist nicht wunderbar, dass wir uns das im Namen Gottes gegenseitig zugeben dürfen? Segen ist eine selbstständig wirkende, heilvolle Macht, schreibt H. Link im Begriffslexikon zum Neuen Testament. Und der segnet, also der Segnende, gibt und stellt den zu Segnenden in den Schutz- und Machtbereich, also in Einflussbereich Gottes. Segnen wird zur gegenteiligen Handlung des Fluchens. Ein einmal erteilter Segen kann übrigens nicht mehr zurückgenommen werden, wie wir aus einigen Texten im Alten Testament ersehen können, etwa in Genesis 27, Vers 33, 2. Samuel 7, Vers 29 und anderen. Und deshalb ist segnendes Handeln eine praktische, dauerhafte Einflussnahme göttlichen Ursprungs. In der Bibel wird der gläubige Mensch aufgefordert zu segnen. Wir lesen etwa in 1. Petrus 3, Vers 9, vergeltet nicht Böses mit Bösem, noch Kränkung mit Kränkung. Stattdessen segnet, denn dazu seid ihr berufen, Segen zu ererben. Wer andere segnet, baut damit Reich Gottes. Jesus segnete die Kinder, was übrigens für Hausvorstände und Rabbiner ganz alltäglich war. Väter segneten ihre Söhne. Gesegnet wird zum Beispiel beim Abschied und für bestimmte Aufgaben. Segnen kann mit oder auch ohne Handauflegung geschehen. wie bei vielen Menschen der Fluch seine zerstörerische Kraft entfalten kann. Und ich bin manchmal erschrocken, wie viel in unserer Zeit und Welt geflucht wird, wie viel der Teufel angerufen wird. Es gibt kaum einen Showmaster in Deutschland, der nicht toi, toi, toi sagt und damit dreimalig den Teufel anruft, ob er es weiß oder nicht. Und wo sind die Christen, die dem etwas entgegensetzen, indem sie segnen, indem sie Frieden wünschen? Wie viel Vorbehalte und Unsicherheiten gibt es in der Praxis, die das Segnen letztlich verhindern? Wer nie gelernt hat, zum Beispiel seine Kinder, seine Freunde, seinen Partner zu segnen, wie wird der überhaupt es schaffen, seine Feinde zu segnen? Ist das nicht ungleich schwerer? Dabei kann jeder segnen, der selbst von Gott Gesegneter ist. Ich möchte Sie ermutigen, über das Segnen nachzudenken und neu entdecken, welche Kraftwirkungen Gott hier in diese Welt hineingelegt hat. Ich selbst bin sehr dankbar, immer wieder in meinem Leben segnenden Menschen begegnet zu sein. Das war für mich Ermutigung auf meinem Lebensweg, in kritischen und in schönen Situationen. Und ich möchte Ihnen etwas ganz, ja fast Lustiges noch erzählen, wie wir das Segnen in einer ganz besonderen Weise mal erlebten. Wir bieten unseren Kindern abends an, dass wir sie segnen. Und wenn sie das möchten, tun wir das. Und dann war unser Patenkind zu Besuch und erlebte das mit, dass wir unsere Kinder abends fragen, möchtest du gesegnet werden, ihnen dann die Hand auflegen und sie segnen. Und dann fragt dieses Kind, sagt zu meiner Frau, sag mal Goti, segnet ihr eure Kinder jeden Abend? Sagt meine Frau, ja, wenn sie das wollen, tun wir das jeden Abend. Dann kommt eine Pause, das Kind überlegt und dann sagt es, dann seid ihr ja eine segensreiche Familie. Diese Aussage aus Kindermund hat uns lange zu denken gegeben. Und ich bin heute noch daran, das zu buchstabieren, was ein Kind in seiner einfachen Art und Weise ausgesagt hat, was mir vielleicht überhaupt nicht bewusst war, was wirklich geschieht. Ihr seid eine segensreiche Familie. Die Handauflegung, darauf möchte ich hinweisen, ist dabei sicherlich nur eine Form, aber auch nicht zu unterschätzen. Es wird im Vollsinn des Wortes etwas handgreiflich, was sich sonst leicht dem Verstehen entzieht. Ein Mann, der mir übrigens einmal sehr feindlich gesinnt war, viel Unwahres und für mich Belastendes in einem Dorf erzählte, begann ich nach der neutestamentlichen Weise zum Umgang mit Feinden dann ganz bewusst zu segnen. Jeden Morgen gehörte es zu meiner ersten Tat, diesen Menschen unter den Segen Gottes zu stellen, ihm Gutes zu wünschen. Und ich kann Ihnen sagen, das Wunder geschah. Ohne dass es je so eine Aussprache zwischen uns kommen konnte und gekommen ist, konnten wir uns nach etwa anderthalb Jahren wirklich ohne Bitterkeit und Streit wieder begegnen. Dabei ist mir deutlich geworden, segnende Menschen stellen nicht nur den anderen in den Machtbereich Gottes. Bei Feindseligkeiten graben sie im Segnen der eigenen Bitterkeit das Wasser ab. Geist, Seele und Leib werden entgiftet. Wie viel Verletzungen im Miteinander könnten uns nicht mehr weiter vergiften, wenn wir den Rachegelüsten und auch dem Baden in Selbstmitleid durch segnendes Denken und Handeln begegnen würden. Haben Sie den Mut, mit dem, was vielleicht heute wie ein Berg vor Ihnen steht, so umzugehen wie in diesem Psalm. Sprechen Sie das Bedrückende in der Gegenwart gläubiger Menschen oder eines gläubigen Menschen aus. Vergegenwärtigen Sie sich selbst der Größe und Allmacht Gottes. Geben Sie anderen Mut, ihnen Zuspruch zu erteilen. Und lassen Sie sich segnen, damit Sie ermutigt sind für diese Zeit und die Herausforderung, die Gott an Sie stellt. Und der Friede Gottes, der so groß ist, dass wir ihn nie erfassen können mit unserem Denken, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.